HR Info. Politik.
Mit Sebastian Schreiber herzlich willkommen. Jamaika ist geplatzt. Das ist mittlerweile angekommen. Über Plan B wurde auch schon gesprochen. Neuwahl, Minderheitsregierung. Auch eine große Koalition ist wieder im Gespräch. Aber alles nicht so prickelnd, finden viele. Wie es weitergeht, das weiß noch niemand. Aber ist das eigentlich nicht ganz normal für eine Demokratie in Europa, die sich eben auch mal ein bisschen anstrengen muss, damit der Betrieb läuft? Mal raus aus dem alten Quark. Hilft uns das nicht am Ende sogar weiter? Welche Lehren können wir ziehen aus dem Aus für Jamaika? Das ist jetzt mein Thema in HR Info Politik.
Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei.
Was waren das doch für entspannte Zeiten? Ein überschaubarer Bundestag mit ein paar Parteien, eine klare Aufteilung seit Jahrzehnten bewährt. Die Gelben gehören zu den Schwarzen, die Grünen zu den Roten. Und wenn es dafür nicht reichte, gingen eben die Schwarzen mit den Roten. Doch das ist jetzt alles anders, aus und vorbei, wie Rio Reiser sagen würde. Jamaika, Schwampel, Ampel, GroKo, es mag noch so viele ausgefallene Namen für diese Bündnisse geben. Welches davon die Regierung, unsere nächste Regierung bildet, das wissen wir noch nicht. Wolfgang Schröder ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel. Herr Schröder, machen wir mal den Kassensturz. Jamaika ist gescheitert. Was lernen wir daraus?
Dass wir keine normalen Zeiten mehr haben, wenn wir das vergleichen mit dem, was früher der Fall gewesen ist, wo eine klare Zuordnung zwischen Parteien stattgefunden hat im Sinne eines Lagers. Das ist vorbei. Zumindest gibt es keinen Automatismus mehr, der diese Verbindungen einfach hinherstellt. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben es mit viel mehr Wettbewerbern zu tun. Diese Wettbewerber sind aber nicht so ganz klar abgegrenzt in einzelnen Segmenten, sondern die greifen ineinander über. Das Hauptabgrenzungsproblem in unserem Parteiensystem ist das zwischen CDU und SPD, wo die Leute langsam den Eindruck haben, sie wissen nicht mehr genau, wer macht eigentlich was und wer steht für was. Und ein drittes, und ich meine, das ist ganz entscheidend, um die jetzige Situation zu verstehen, ist, wir haben es mit Parteien zu tun, die unsicher sind. Und zwar sind sie unsicher, wer sie eigentlich sind, für wen sie sprechen und wie es mit ihnen weitergeht.
Kann die gescheiterte Jamaika-Sondierung den Parteien im Endeffekt vielleicht sogar helfen, ihren Weg zu finden?
Also zunächst mal hat sich diese Verunsicherung in den Sondierungen ja fortgesetzt. War nicht so, dass die Sondierungen so eine Art Trainingscamp oder geschlossener Raum darstellte, der sich von diesen Entwicklungen abgrenzte, sondern diese Entwicklungen, die haben sich in den Sondierungen ganz dicht, ganz existenziell Ausdruck verschafft. Und insofern ist dieses Sondierungsende nicht einfachhin ein technischer Betriebsunfall, dass man sagen könnte, ja, die können nicht gut verhandeln oder die haben keine richtige Orientierung an guten Ergebnissen, sondern es ist Ausdruck dieser ungeklärten Gemengelage. Und inwiefern kann das jetzt dazu beitragen, etwas klarer zu sehen, wo es weitergeht? Es muss dazu beitragen, muss man sagen, weil unser System ist natürlich nicht so, dass man sagen kann, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt machen wir mal eine Pause, sondern wir leben ja in einem System der permanenten Verhandlungen. Insofern sind auch die Sondierungen oder mögliche Koalitionsverhandlungen nur Verhandlungen besonderer Art, aber sie stellen keinen Ausnahmezustand dar, in dem Sinne, dass man sagt, auf einmal jetzt wird verhandelt, sondern in diesem System wird immer verhandelt.
Waren die Parteien zu egoistisch in dieser Sondierung?
Nein, das sehe ich nicht. Parteien müssen zunächst mal selbst mit sich im Reinen sein und auf dieser Grundlage können sie dann koalitionsfähig werden. Und ich denke auch, dass die weitere Entwicklung relativ bald wieder Stabilität im Sinne von Regierungsfähigkeit zur Folge haben wird. Das kann vielleicht noch ein wenig dauern. Man muss aber hier auch vor stabilitätspolitischen Kurzschlüssen warnen. Wir haben ja ein politisches System, das nicht einfach hin im Zentralstaat und seiner dortigen Regierung ihre Vollendung und ihre einzige Balance-Situation findet, sondern wir haben ein Mehrebenensystem, was von den Kommunen bis nach Europa geht, wo unendlich viele Akteure in permanenten Verhandlungen und in permanenten Kommunikationsprozessen stecken. Das ist das eine. Und das andere, die Regierungsfähigkeit eines Landes wird in starkem Maße durch eine gute Verwaltung repräsentiert. Und dass wir eine gute Verwaltung in Deutschland haben, das steht außer Zweifel. Und man wird sehen, dass selbst größere Phasen der Überbrückung durch eine nicht offizialisierte Regierung diesem System nicht schaden werden. Und die Funktionen, die man von einer Regierung erwartet, werden auch in dieser Zeit ordentlich und sehr effizient erledigt werden können.
Ich zitiere nochmal einen Satz von Christian Lindner, der ja sehr schnell Berühmtheit erlangt hat, jetzt nach der Sondierung: lieber nicht regieren als falsch regieren. Glauben Sie, dass es dieser Satz ist, der am Ende von Jamaika hängen bleibt?
Bin ich unsicher. Es hat ja was Frankfurterisches, wenn man an Adorno denkt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aber das ist sicherlich damit nicht gemeint, sondern gemeint ist damit, dass man für diese Art der Koalitionsbildung nicht zur Verfügung steht. Und das kann am Ende hängen bleiben, insofern, als das der Satz ist, der deutlich macht, die FDP ist nicht mehr die FDP, für die man sie eigentlich erachtet hat, nämlich als Funktionspartei, die zur Mehrheitsbeschaffung im bürgerlichen Lager beiträgt und damit Teil eines bürgerlichen Projektes ist. Weil das, was in den Verhandlungen, vor allen Dingen in der Endsituation, sich offenbarte, war ja eine FDP, die ausdrücklich nach Österreich schielte, die ausdrücklich die Verbindung zwischen Neoliberalismus und einem autoritären, nach rechts orientierten Projekt ins Visier nahm und damit eine neue FDP sein möchte.
War das für Sie nachvollziehbar, was Christian Lindner für die FDP da gemacht hat?
Ja, das ist sehr nachvollziehbar, weil in diesem Wählersegment ist viel Musik, weil das geht ganz stark in den Bereich der Union hinein. Das sind diese Unionsmitglieder, Wähler, Sympathisanten, die seit vielen, vielen Jahren enttäuscht sind über den Kurs einer zu stark mitteorientierten Union. Und es sind Leute, die durchaus in den letzten Wahlen auch der AfD die Stimme geschenkt haben. Und da ist ein großes Potenzial, was in der Tat weit über das hinausgeht, was die FDP augenblicklich verkörpert. Und insofern ist das eine rational nachvollziehbare Bewegung in diesen rechtsautoritären neoliberalen Bereich, muss man gleichsam sagen. Und damit die Verabschiedung der FDP von einer liberalen demokratischen Bürgerpartei.
Was können wir aus Jamaika lernen? Diese Frage stelle ich hier in HR Info Politik. Einschätzungen waren das dazu von Professor Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Vielen Dank für den Moment. FDP-Chef Christian Lindner wird in den Geschichtsbüchern stehen als derjenige, der Jamaika platzen ließ. Kurz vor Mitternacht war das, da trat er vor die Presse und sagte das, was vorher schon viele befürchtet hatten. Wir hören uns nochmal einige Sätze da aus diesem Statement an.
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten. Eine Vertrauensbasis und eine gemeinsam geteilte Idee, sie wären aber die Voraussetzung für stabiles Regieren.
Wer diese Sondierung verfolgt hat, kann den Eindruck haben, das, was verbindet, tritt immer mehr in den Hintergrund. Unterschiede dafür rücken in den Vordergrund. Das gilt für Parteien und für Politiker, aber auch ganz allgemein für unsere Gesellschaft, in der wir leben. Das ist eine Welt der Individualisierung. Das heißt, jeder muss irgendwie besonders sein, herausstechen aus der Masse, bloß nicht homogen, bloß nicht langweilig sein. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat darüber ein Buch geschrieben, Die Gesellschaft der Singularität. Singularitäten heißt das. Es steht auf Rang 1 der Sachbuchbestenliste von ZDF, Deutschlandfunk und der Zeit. Und in der ARD hat Autor Andreas Reckwitz erklärt, was er meint mit Gesellschaft der Singularitäten.
Indem man unvergleichlich ist, kann man sich absetzen von anderen. Man kann sich absetzen dadurch, dass man eben nicht durchschnittlich ist, nicht Durchschnittsmensch ist, sondern dass da irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches im eigenen Leben vorhanden ist. Und sei es der Kaffee, den man benutzt oder den man trinkt. Wir sehen ja mittlerweile auch, dass diese Orientierung im Einzigartigen neue Zwänge mit sich bringt. Also neue Zwänge zum Beispiel auch den Zwang, einzigartig zu sein, weil man sonst Gefahr läuft, eben als bloßer Durchschnitt zu erscheinen.
Union, FDP und Grüne haben einen solchen Durchschnitt aber ja gemeinsam gesucht. Eine Schnittmenge, die groß genug ist, und eine solche Basis haben sie aber offensichtlich nicht finden können. Ich frage wieder Wolfgang Schröder, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel. Ist diese Sondierung nicht einfach nur ein Abbild unserer Gesellschaft, die immer individueller, immer selbstbestimmter sein will? Wie sollte es da auch mit vier Parteien klappen, die eben ganz unterschiedlich sind?
Das sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass es diese Schnittmenge ist. Und Regieren ist auch nicht die Abbildung des Durchschnitts der Gesellschaft, sondern Regieren bedarf, wenn es gutes Regieren werden soll, immer auch einer Idee von Führung, einer Idee, wie sollte unsere Gesellschaft sich entwickeln, damit die möglichst große Zahl von Menschen in dieser Gesellschaft sich entfalten kann. Und eine Gesellschaft, die von vornherein als individualste Selbstverwirklichungsgesellschaft betrachtet wird, ohne das gemeinsame Band dieser Selbstverwirklichung zu thematisieren, die wird nicht funktionieren können. Deshalb glaube ich schon, man muss von dem gemeinsamen, von den gemeinwohlorientierten Entwicklungsmöglichkeiten einer Gesellschaft ausgehen und überlegen, was bedeutet dies für die Individuen? Wie schaffen wir die Möglichkeiten, dass Individuen sich in einer solchen Gesellschaft dann entwickeln können? Und zwar nicht zu Lasten anderer Individuen, sondern in Kooperation mit anderen Individuen.
Bundespräsident Steinmeier appelliert jetzt an die Parteien und sagt, bitte denkt an die Verantwortung, die ihr für unser Land tragt. Die FDP und auch andere Parteien sehen das vielleicht ein bisschen anders. Die denken unter Umständen nicht zuerst an das Land, an Deutschland, sondern an ihre Partei und ihre Ideale, ihre Ideen. Wer hat denn jetzt recht?
Der Bundespräsident hat in seiner Funktion recht, seine Aufgabe, dafür zu werben, eine möglichst schnelle, gute, nachhaltige Regierungsbildung zu ermöglichen, die sich am Gemeinwohl orientiert. Die Parteien haben insofern auch recht, weil die Parteien müssen dafür Sorge tragen, dass sie gut arbeiten können. Und sie können nur dann gut arbeiten, wenn sie auch ihre eigenen Probleme ernst nehmen, an ihnen arbeiten, sie verändern, sie verbessern und in diesem Sinne dann wieder innovative Teile des politisch-parlamentarischen Systems sind. Insofern können sie nicht einfach nur gemeinwohl- und staatsstabilisierend denken, sondern sie müssen auch an ihrer eigenen Problematik sich orientieren und schauen, wie sie damit hinkommen und dieses in den Griff bekommen.
Wolfgang Schröder war das, Politologe von der Universität Kassel. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Welche Lehren können wir ziehen aus den gescheiterten Jamaika-Sondierungen? Das ist unser Thema in HR Infopolitik, denn wer Neues wagt, lernt dazu. Und diese politische Sackgasse, die wir gerade in Deutschland haben, ist eindeutig Neuland, denn so eine hatten wir schließlich in der Bundesrepublik noch nicht. Kein Grund zur Panik, findet aber der neue Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben derzeit eine außergewöhnliche Situation. Es ist eine Bewährungsprobe, aber es ist keine Staatskrise.
Würde man mal in anderen europäischen Ländern nachfragen, würde man das dort vermutlich ähnlich gelassen sehen. In Belgien oder den Niederlanden zum Beispiel, da sind solche Probleme bei der Regierungsbildung ganz normal. Und einer, der das schon hautnah miterlebt hat, ist unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter. Andreas, vor deiner Zeit in Berlin warst du Korrespondent in Brüssel, in Belgien. Mal 8 Wochen auf eine Regierung warten ist da gar nichts. Du hast da eine rekordverdächtig lange Regierungsbildung mitbekommen. Etwa 6 Jahre ist das her. Andreas, wie lange haben die Parteien damals gebraucht, um sich zu einigen?
Es waren genau 541 Tage, da wurde genau Buch geführt, also grob gesagt 1,5 Jahre ohne Bundesregierung. Und diese Bilder, die uns jetzt so ungewöhnlich vorkommen, das Schloss Bellevue, Autos fahren vor, Politiker steigen aus, gehen die Treppe hoch, nach einer Stunde kommen alle wieder raus, keiner sagt was. Das gehörte zu meiner Zeit in Brüssel damals einfach so zur nationalen Folklore. Das war alltäglich eine Szenerie, die immer wieder passierte, nur eben nicht im Schloss Bellevue, sondern vor dem Schloss des belgischen Königs. Da fuhren in immer neuen Konstellationen Politiker vor, mal Vermittler, mal Sondierer, mal mögliche Regierungschefs und das alles wie in einer Endlosschleife, 1,5 Jahre lang.
Was hat das denn mit dem Land, also mit Belgien damals gemacht? Ist das irgendwie in eine Schockstarre verfallen oder haben sich die Belgier irgendwann mal gedacht, na gut, wir gewöhnen uns jetzt dran, ist eben jetzt so?
Naja, die Regierung, ja auch die hatten eine geschäftsführende Regierung in all der Zeit, die war überhaupt nicht handlungsunfähig. Die hat zum Beispiel 1,5 Jahr lang sehr professionell die EU-Ratspräsidentschaft gemanagt. Es wurde in dieser Zeit beschlossen, dass belgische Kampfflugzeuge an Luftangriffen gegen Libyen beteiligt werden. Also alles keine Kleinigkeiten und trotzdem Krisenstimmung gab es natürlich auch, vor allem weil ja ganz ursächlich mit dieser Krise auch die Spaltung des Landes oder die drohende Spaltung des Landes zusammenhing in den flämischsprachigen Norden und den französischsprachigen Süden und weil phasenweise tatsächlich oder auch nur gefühlt, aber jedenfalls die Existenz des einheitlichen Staates Belgien tatsächlich auf dem Spiel stand.
Das heißt, die Probleme, die es damals in Belgien bei dieser Regierungsbildung gab und die Probleme, die es momentan in Deutschland gibt und die Regierungsbildung schwierig machen, sind eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichbar.
Also überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier das Wort Regierungskrise höre und Leute, die nervös werden, Staatsnotstand oder solche Worte, da kann ich wirklich nur sagen, geht mal in irgendwelche Nachbarländer. Das Einzige, was wir jetzt hier haben, okay, es ist eine quasi historische Zäsur gewesen, dass überhaupt Jamaika versucht wurde, so eine Koalition aus 3 Fraktionen. Jetzt die nächste historische Zäsur, dass eine Regierungsbildung nicht gleich im ersten Anlauf geklappt hat, also dass man einen Weg versucht hat, der geht nicht und jetzt sucht man nach einem neuen Weg. Aber wie gesagt, verglichen mit europäischen Ländern, zum Beispiel den 1,5 Krisenjahren in Belgien, ist das jetzt eigentlich, finde ich, ganz normaler Politikbetrieb.
Auch in den Niederlanden hat es zuletzt 7 Monate gedauert, bis die Koalition stand. In Spanien war es auch schwierig, da gab es eine Neuwahl und jetzt regiert dort trotzdem eine Minderheitsregierung. Müssen wir uns da vielleicht einfach dran gewöhnen, dass die Verhältnisse in Europa eben politisch zurzeit manchmal schwierig sind?
Naja, nicht zu vergessen die skandinavischen Länder, da sind Minderheitsregierungen ja fast normal. Klar, die Zeit der starren Blöcke ist jetzt vorbei, in denen sich quasi automatisch die Koalitionen gefunden haben. Das ist vermutlich ein historischer Einschnitt, ja, aber Wahnsinn muss es ja auch nicht gleich sein, wie man an den Beispielen im Ausland sieht. Und selbst nach deutschen Maßstäben sind wir ja jetzt noch gar nicht so lange ohne Regierung. Die vorige 2013 wurde ja bekanntlich auch erst kurz vor Weihnachten vereidigt.
Also keine Panik nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung, sagt unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter. Er hat sich erinnert an seine Zeit als Brüssel-Korrespondent und uns von einer Regierungsbildung in Belgien berichtet, die noch weitaus komplizierter war. Auch an den Politikern in Hessen ist dieses Scheitern der Sondierung in Berlin natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Es gab eine Debatte darüber im Landtag und die sollte eigentlich nur eine halbe Stunde dauern, aber am Ende waren es über 2 Stunden. Unser Landtagskorrespondent Christopher Plass hat die Debatte verfolgt. Christopher, wie haben denn die hessischen Parteien und Politiker auf das Aus der Sondierung in Berlin reagiert? Immerhin steht hier in Hessen im kommenden Jahr eine Landtagswahl an.
Naja, es sind die üblichen Positionen. CDU und Grüne haben das natürlich scharf kritisiert. Volker Bouffier, der Ministerpräsident, hat deutlich gemacht, wir waren ganz kurz davor. Er war ja an den Verhandlungen unmittelbar beteiligt. Und er war der Meinung, dass selbst in dieser strittigen Frage Flüchtlingsversorgung und Migration, dass man zu einem Ergebnis gekommen wäre. Auf der anderen Seite, die FDP verteidigt das natürlich, weil sie sagt, unsere Vorstellungen sind nie berücksichtigt worden. Und CDU und Grüne halten dem entgegen, dass sich die FDP aus der Verantwortung ziehen werde. Und ich denke, das ist in der nächsten Zeit und insbesondere auch in der Wahlkampfzeit dann im kommenden Jahr wahrscheinlich eines der wichtigsten Stichworte: staatspolitische Verantwortung. Sind wir bereit, in Verantwortung einzutreten oder nicht?
Die Grünen und die CDU standen jetzt am Ende dieser Sondierungsphase ja so ein bisschen als die verlassenen Verhandlungspartner da, verlassen von der FDP. Zeigt sich jetzt diese Geschlossenheit auch in Hessen, wo Grüne und CDU ja zusammen regieren?
Mal sehen. Ich meine, inhaltlich trennen beide Parteien natürlich auch viele Dinge. Das kann man immer wieder auch beobachten, zum Beispiel in der Frage der Migration oder auch ganz aktuell bei der umstrittenen Verleihung der Leuschner-Medaille an Roland Koch. Da sind CDU und Grüne ganz klar auseinander. Also es ist nicht so, dass die in allen Punkten geschlossen wären, aber sie führen natürlich nicht ganz zu Unrecht an, dass sie damals 2013 aus einer schwierigen Situation heraus ein Bündnis gebaut haben, mit dem eigentlich so richtig keiner gerechnet hatte. Sie haben sich da auf einen Weg begeben, erst mit Sondierungen, dann Koalitionsverhandlungen, am Ende erfolgreich. Das war nicht einfach, man musste da Brücken bauen, am Schluss sind sie erfolgreich gewesen und das führen sie natürlich jetzt ins Feld, wenn man sich die Scherben von Jamaika anschaut, unter dem Motto, seht ihr, es geht doch aus schier aussichtsloser Position so etwas zusammenzubauen, wenn zwei Partner nur regieren wollen. Und unter diesem Aspekt ist sicherlich dieses Bündnis Schwarz-Grün auch gestärkt worden.
Bleiben wir mal bei den Scherben aus Jamaika und schauen auf die Landtagswahl im kommenden Jahr. Wie schätzt du das ein? Ist hier in Hessen ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP weiterhin denkbar?
Ja, das halte ich für gut möglich. Das ist auch einfach auf landespolitischer Ebene noch etwas anders als auf Bundesebene. Wir haben ja auf Bundesebene doch etwas dickere Brocken, die da bewegt werden müssen, wenn man an bestimmte Reformprojekte oder auch außenpolitische Fragestellungen denkt. Das ist auf landespolitischer Ebene natürlich so nicht gegeben. Die Parteien sind sich auch über die persönlichen Kontakte, würde ich mal sagen, per se etwas näher. Da geht theoretisch zumindest insgesamt mehr. Man darf nicht übersehen, es gibt natürlich viele inhaltliche Punkte, die alle noch voneinander trennen. Das gilt übrigens aber auch für CDU und Grüne im Wahlkampf, vermute ich. Aber Grüne und FDP trennen zum Beispiel hier in Hessen ganz stark die Aspekte der Energiewende. Wie weit geht man damit? Wie wird das finanziert? Soll man das überhaupt weiter betreiben oder vielleicht doch mal über andere Modalitäten nachdenken? Das wäre zum Beispiel ein Thema zwischen FDP und Grünen. Aber grundsätzlich halte ich für Jamaika in Hessen durchaus für möglich, aber ich will auch dazu sagen, ich halte genauso gut auch eine Ampel in Hessen für möglich. Auch das ist ja eine Option, die sich zumindest auf der Landesebene stellen könnte, im Bund nicht, aber auf Landesebene wäre das auch ein denkbares Ergebnis. Also SPD, FDP und Grüne, das geht von den Personen her und wir beobachten mit Interesse, dass die FDP, die ja lange Zeit sowas wie ein natürlicher Partner der CDU gewesen ist hier in Hessen, sich doch von der CDU eher distanziert hat und ein bisschen mit der SPD schäkert. Und deswegen halte ich auch eine solche Konstellation zumindest für nicht ausgeschlossen, wenn das Wahlergebnis am Ende stimmt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, auf der anderen Rheinseite in Rheinland-Pfalz gibt es eine Ampel, die funktioniert ziemlich geräuschlos. Das kann auch ein Modell für Hessen sein.
Also das war ein Blick in die Zukunft, in das kommende Jahr, wo eine Landtagswahl in Hessen ansteht. Christopher, lasst uns mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. 2008, da gab es in Hessen für ein knappes Jahr eine geschäftsführende Regierung unter Roland Koch. Da war es auch schwierig mit der Regierungsbildung. Was war das für eine Zeit in Hessen?
Die Einschätzung dieses Jahres ist sehr unterschiedlich. Fakt ist, dass es damals eine linke Parlamentsmehrheit gab, wenn man so will, von SPD, Grünen und Linken. Die hat auch einiges durchgesetzt, das berühmte Gesetz zur Abschaffung der Studiengebühren beispielsweise. Und in der Tat ist da einiges parlamentarisch in Bewegung gekommen. Das sagen auch jene, die eigentlich diesem Jahr sehr skeptisch gegenüberstehen. Das Parlament war insgesamt aktiver. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Äußerungen, die das Ganze so ein bisschen nüchtern beurteilen, selbst bei denen, die damals die Mehrheit gehabt haben. Nüchtern in dem Sinne, dass man gesagt hat, wir haben eigentlich nicht viele Gesetze vorangebracht. Und ansonsten gab es zwar immer wieder Vorstöße seitens dieser linken Mehrheit über Anträge, zum Beispiel Abschiebungen zu verhindern etc., aber die damalige Regierung Koch war nicht daran gebunden, diese Anträge dann auch tatsächlich in Regierungshandeln umzusetzen. Und deswegen gibt es auch die Quintessenz, bei CDU, bei FDP, aber auch beispielsweise bei den Grünen, dass das nicht so ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr gewesen sei. Und bei der CDU sagt man am Ende, und das hat auch der Ministerpräsident nochmal in dieser Woche betont, am Ende war das eigentlich nur ein Jahr des Stillstands. Und deswegen hält er von einer Minderheitsregierung, das ist ja auch eine Option für Berlin, nicht für sinnvoll.
Unser Landtagskorrespondent Christopher Plass war das mit Einschätzungen aus Wiesbaden zum Scheitern der Sondierung und den Folgen für Hessen. Vielen Dank. Ich fasse mal zusammen. Für Deutschland ist diese Regierungsbildung zwar Neuland, aber damit sind wir in bester Gesellschaft. Denn diese Situation hat es schon häufig gegeben, in unseren Nachbarländern zum Beispiel, wo es teilweise Monate oder Jahre gedauert hat, bis eine Regierung stand. Aber auch in vielen deutschen Bundesländern, zum Beispiel auch bei uns hier in Hessen. Die Erfahrung zeigt, selbst wenn es mal länger dauert, bis eine Regierung steht, läuft der Laden irgendwie weiter. Eine Staatskrise sieht anders aus. Die Lehren aus Jamaika, das war unser Thema in HR Info Politik mit Sebastian Schreiber. Sie können diese Sendung wie immer als Podcast nachhören unter hrinforadio.de.